Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Und heute zu Gast ist Martin Werle. Martin Werle ist Bestsellerautor, er ist Journalist, er ist der bekannteste Karriereberater Deutschlands. Ich habe schon vor vielen, vielen Jahren sein Buch gelesen. Ich arbeite in einem Irrenhaus vom ganz normalen Büroalltag. Und dieses Buch hat mich damals komplett umgehauen. Ich war begeistert von dem Inhalt. Ich habe seine Zeitkolumne immer wieder verschlungen. Sie haben mich immer wieder zum Schmunzeln gebracht. Und als ich dann diesen Themenschwerpunkt What's Next, Karriere neu gedacht, konzipiert habe, da war mir klar, okay, der Martin, der muss da irgendwie drin vorkommen. Das war nicht so einfach, weil er wochenlang in einer Schreibklausur war. Aber als er zurückkam, hat er sich sofort gemeldet, hat gesagt, yo, Arbeitsphilosophen, das klingt gut, ich bin dabei. Ich bin richtig happy, wir reden über seine Erfahrungen in deutschen Unternehmen, wir reden über seine Bücher und auf das, was auf uns zukommen wird. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viel Freude mit dieser Episode und mit Martin Werle. Macht man Karriere? Worauf kommt es wirklich an, Martin? Sag's uns doch mal. Bekommst du das oft gefragt? Und wenn ja, was wäre die Antwort darauf?
Ja, die Frage höre ich oft, Frank, und meine Antwort darauf ist, jeder muss selbst definieren, was für ihn Karriere ist. Man stellt sich ja klassischerweise so vor, dass man auf der Leiter höher und höher und höher klettert. Das ist nicht meine Definition von Karriere. Karriere bedeutet für mich, dass ein Mensch genau dort ankommt, egal wie hoch, egal wie tief, wo er sich am wohlsten fühlt, wo er seine Fähigkeiten am besten umsetzen und einbringen kann und wo er dann auch am glücklichsten abends nach Hause fährt und am fröhlichsten Morgen wieder in sein Büro oder in seine Werkshalle oder in seinen Handwerksbetrieb fährt. Und wenn jemand jetzt sagt, ich möchte in der Hierarchie relativ hochsteigen, ich möchte Karriere machen im klassischen Sinne, dann ist die allerwichtigste Frage, wofür schlägt dein Herz so richtig? Man kann natürlich sich für ein Thema begeistern von innen heraus oder man kann sich ein Thema aneignen. Die Aneignung ist etwas, das funktioniert eine gewisse Zeit, dann ist der Dampf draußen. Besser ist es, wenn man sich wirklich begeistert, wenn man sich in ein Thema reinkniet, dann kommt der Erfolg, dann kommt die Karriere manchmal fast von alleine als ein Nebenprodukt. Natürlich gibt es ein paar Spielregeln. Zum Beispiel sollte ich immer schauen, wie agieren die erfolgreichsten Menschen in meinem Unternehmen? Was machen die? Welche Kontakte pflegen die? Wie kommunizieren die? Da gibt es Gesetze in jeder Firma, wie es in einem Land Gesetze gibt. Und wenn ich diese Spielregeln durchschaue, wenn ich meine eigenen Stärken einbringe und wenn ich die nötige Begeisterung auch mitbringe, dann stehen die Aussichten gut, dass ich dort auch im klassischen Sinne vorwärts komme.
Also würdest du jetzt jemandem empfehlen, der jetzt denkt, ich setze einen Fokus auf Karriere, das besser nicht zu tun?
Das würde ich unbedingt. Also Karriere an sich ist niemals ein Selbstzweck, sondern Karriere ist etwas, was sich ergibt durch Begeisterung, durch Können, durch Engagement. Also stell dir vor, ein Schuljunge sagt, ich muss als Fußballprofi Karriere machen. Der kann unglaublich unglücklich werden, wenn er nicht das entsprechende Talent hat, wenn er nicht die entsprechenden Fähigkeiten hat. Das heißt, ich sollte erst einmal schauen, was will ich, was sind meine Wünsche? Und dann sollte ich schauen, was kann ich, was sind meine Talente, was sind meine besonderen Fähigkeiten? Und wenn ich dieses Rüstzeug, diesen Rucksack einmal genauer besichtigt habe, dann kann ich natürlich darüber nachdenken, welche Route gehe ich damit? Wohin führt mich das Ganze? Aber allein zu sagen, ich will jetzt möglichst hochkommen, ich möchte möglichst hohes Gehalt einstreichen, das funktioniert in den allermeisten Fällen nicht. Denn wir unterscheiden ja zwei Arten von Motivation. Die extrinsische Motivation, also die Motivation von außen durch Geld, durch Position und so weiter, die ist wie ein Feuerwerk. Das schießt du ab, es ist sehr hell und dann ist es weg und die Nacht ist wieder da. Und das andere kommt von innen heraus, das ist die intrinsische Motivation. Das, was ich wirklich will, das, woran ich noch denke, wenn ich nachts die Hand unter das Kissen lege, was mich bewegt an Werten. Und das ist das, was auf Dauer bleibt. Und die meisten erfolgreichen Menschen, die ich kenne, die sind intrinsisch motiviert. Die machen ihren Job, die machen ihre Aufgabe wirklich sehr gerne Und weil sie es gerne tun, machen sie es gut. Und weil sie es gut machen, machen sie dann mit der Zeit auch Karriere. So wird für mich ein Schuh daraus.
Ja, ich würde das sofort unterschreiben. Das Manifest der Karriere von Martin Werle. Das können wir so posten, das war der Podcast. Nein, Quatsch, aber ich bin da voll bei dir. Du bist seit 20 Jahren, bist du Karriereberater, seit fast 20 Jahren. Hast du irgendwas festgestellt, was sich so verändert hat? Also war das früher stärker, also dass Menschen mehr Karriere machen wollten? Hat sich das heute geändert? Hat sich überhaupt was verändert? Ist das alles relativ gleich?
Doch, da hat sich sehr viel verändert in den letzten 20 Jahren. Also wenn du vor 20 Jahren eine Leitungsposition in einem Betrieb hattest, sagen wir mal stellvertretender Schuldirektor, stellvertretender Abteilungsleiter, dann haben sich sofort 5, 6 junge, ehrgeizige Menschen gemeldet und haben gesagt, ich will diese Position. Wenn du heute so eine Aufgabe hast, beobachte ich immer öfter, dass sich vielleicht gar kein Finger mehr hebt und dass jüngere Menschen sagen, ach Gott, warum soll ich jetzt diese Position annehmen? Für mein Ego brauche ich es nicht. Gehalt verdiene ich auch ohne genug. Also der Ehrgeiz, unbedingt in Hierarchien aufzusteigen, in hierarchische Höhen zu kommen, dieser Ehrgeiz ist heutzutage wesentlich geringer, als es bei früheren Generationen der Fall war. Und was früher eben auch der Fall war, es haben Menschen sehr eindimensional ihr Berufsleben gesehen. Die haben also gelebt, um zu arbeiten. Und heute arbeiten viele Menschen, um zu leben. Das heißt, da haben wir schon eine Umkehr der Verhältnisse. Nur haben es viele Unternehmen noch nicht bemerkt und denken immer noch, sie könnten wie der König den Bettler die Leute bei sich antanzen lassen zu Vorstellungsgesprächen, sie erstmal eine Viertelstunde warten lassen, dann ihnen miserable Fragen stellen nach den Schwächen, den größten Fehlern, den Gesetzesbrüchen, die sie begangen haben. Und dann wundern die sich, dass die guten Leute gar nicht anheuern, sondern woanders hingehen. Dass Ärzte, die in Deutschland studiert haben, oft ins Ausland gehen, nach England zum Beispiel gehen. Mich wundert das gar nicht, weil da hat sich ein Kulturwandel vollzogen und den müssen die Firmen, den muss unsere Gesellschaft erst einmal realisieren und einspeisen ins Handeln.
Das klingt, aber erstmal, die erste Aussage klingt ja erstmal ganz gut. Also die Menschen, gut, das mit dem Ehrgeiz kann man ja so oder so sehen. Also weniger ehrgeizig, um Karriere zu machen, könnte man ja jetzt behaupten, die Leute sind faul. Das siehst du aber wahrscheinlich nicht so, sondern eher dieses, ich möchte den Fokus aufs Leben legen und nicht auf die Arbeit. Eher so, oder?
Ich glaube sogar, dass die keinen Strich sehen zwischen der Arbeit und dem Leben, sondern dass sie sagen, das eine gehört zum anderen. Und wir haben ja so das schöne Wort Work-Life-Balance. Ich glaube, das gibt es gar nicht. Ich glaube, es gibt keine Work-Life-Balance, weil der Begriff den Eindruck erweckt, es gäbe eine klare Grenze zwischen der Arbeit und dem Leben. Ich glaube, die Arbeit, die gehört einfach zum Leben dazu und das Leben gehört zur Arbeit. Und so war es ja über Jahrtausende. Also schau dir die häufigsten Nachnamen in Deutschland an, ob Müller, ob Fischer, ob Jäger, ob Meier, ob Schulze. Alles Berufsbezeichnungen. Das heißt, zwischen den Menschen und seinem Beruf, da hat lange Jahre kein Blatt gepasst. Und wenn die Menschen heutzutage, die jungen Menschen vor allen Dingen, wenn die sagen, ich lege jetzt ein bisschen mehr Fokus auch auf mein Privatleben, ich mache mal eine Reise, ich bin als junger Mann mal die ersten Jahre zu Hause, wenn wir ein Kind bekommen, dann finde ich das eine ganz natürliche Entwicklung. Und ich würde nie sagen, die sind faul. Und ich würde auch nie sagen, die haben sich gegen die Arbeit entschieden. Denn ich glaube, wenn jemand privat seinen Tank auffüllt, wenn er privat Erfahrungen sammelt, Ressourcen freilegt, dann profitieren die Unternehmen auch davon. Und ich ärgere mich immer maßlos, vor allen Dingen bei Frauen, wenn eine Frau ein Kind bekommt, dann hört man ganz oft, naja, die hat sich jetzt halt fürs Kind, für die Familie und gegen die Karriere entschieden. Ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch darin. Da kann man eine wunderbare Brücke bauen. Nur das ist noch nicht in den Köpfen angekommen.
Okay, ja, also auch da bin ich voll bei dir. Ich habe ab und an mal O-Töne von Personalern, die dann sagen, ja, die jungen Leute, die sind faul, die haben keinen Ehrgeiz mehr, die wollen nicht mehr. Und dann gerade mit der Generation Y fing das ja an, die wollen jetzt Sinn und haben keine Lust mehr zu arbeiten und so. Das hat man ganz oft gehört. Das wird weniger so gefühlt, beziehungsweise vielleicht traut man sich das auch nicht mehr so öffentlich zu sagen. ja, also es ist ja absurd, dass man das denkt. Also das eine muss ja nicht das andere ausschließen. Ich glaube auch, wir werden da noch ein Stück weit feinfühliger werden. Die Unternehmen werden das hoffentlich tun. In deinem aktuellen Buch heißt es ja, oder der Titel heißt, noch so ein Arbeitstag und ich drehe durch. Du hast andere Bücher genannt, ich arbeite in einem Irrenhaus oder der Feind in meinem Büro. Also wenn ich solche Sätze höre, solche Titel, die sehr stark sind, dann denke ich ja sofort an erbitterte Kämpfe, an Krieg, an Ellbogenmentalität. Ist das wirklich so schlimm oder ist es so ein bisschen überspitzt, damit der Titel öfter gegriffen wird?
Es ist genau das, was sehr viele Menschen empfinden. Also die Zeile, ich arbeite in einem Irrenhaus, das Buch stand ja 150 Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste.
Ja.
Das ist deshalb so erfolgreich gewesen, weil ganz viele Menschen sich in dieser Zeile wiedererkannt haben. Oder noch so ein Arbeitstag und ich drehe durch. Da sind auch ganz viele Aha-Effekte bei den Leuten. Ich kann dir das mal erzählen, wie das mit dem Irrenhausbuch war, wie ich auf diese Titelzeile gekommen bin. Ich überlegte also, als ich an dem Buch arbeitete, ich beschrieb verrückte Dinge in den Unternehmen, dass Konzerne, wenn du vor der Fassade stehst, dann glitzert alles. Du denkst, ein Weltkonzern, wunderbar. Wenn du hinter die Fassade schaust und mit Mitarbeitern sprichst, dann bleibt von dem Konzern einfach nur ein Kindergarten übrig. Oder ein Familienbetrieb, der ein tolles Image hat. Dann hörst du, was hinter den Kulissen abgeht und du denkst, dieser Betrieb bräuchte eine Familientherapie. Und dann habe ich den Gedanken gehabt, ich arbeite in einem Irrenhaus. Ich glaube, irgendeine Klientin hat das mal bei mir in der Beratung gesagt. Dann hatte ich den Gedanken, willst du das Buch nicht so benennen? Und ich fuhr Taxi irgendwo, ich glaube, es war sogar in Berlin. Und ich sagte dann zum Taxifahrer, auch übrigens, ich bin Buchautor, ich schreibe gerade an einem Buch, das heißt, ich arbeite in einem Irrenhaus. Ey, da kann ich auch was dazu beitragen. Und dann erzählt er mir also eine lange Geschichte, was in seinem Taxibetrieb läuft. Ich sitze beim Friseur, die Friseurin schneidet gerade. Und ich sage ihr wieder, ich bin Autor, ich schreibe gerade ein Buch, das heißt, ich arbeite im Irrenhaus. Sie guckt sich um, wo ihre Chefin steht und sagt, da kann ich Ihnen auch was erzählen. Also ein Buch ist deshalb erfolgreich, wenn die Zeile tatsächlich das ausdrückt, was ganz viele Menschen empfinden. Natürlich ist es immer etwas zugespitzt, das ist klar, aber es darf nie an der Wahrheit vorbeigehen, denn sobald sich die Leute nicht damit identifizieren, haben sie auch keine Veranlassung, ein solches Buch zu kaufen.
Also ist es wirklich so schlimm in unseren Unternehmen?
Es ist in einigen Unternehmen unglaublich schlimm. Wir haben ja eine Burnout-Quote, die sich in den letzten Jahren vervielfacht hat. Die Zahl der psychischen Krankheiten durch Arbeit ist ganz enorm in die Höhe geschossen. Die Deutschen leisten pro Jahr mehrere Milliarden Überstunden. Und es ist so, dass wir den größten Niedriglohnsektor in ganz Europa bei uns in unserem reichen Deutschland haben. Ja. Und wenn ich sehe, dass die Gewinne der Unternehmen sich enorm entwickelt haben, dass es bei den Gewinnen der Unternehmen Riesensprünge gegeben hat, ums Dreifache in den letzten 20 Jahren bei den Kapitalgesellschaften, dann kann ich es gar nicht glauben, dass wir so einen riesigen Niedriglohnsektor haben, dass die Gehälter nicht mitziehen. Also was ich kritisiere, ist Folgendes. Wir nennen uns soziale Marktwirtschaft. Und das bedeutet, dass von Erfolgen eben alle profitieren sollten und nicht nur diejenigen, die zufällig ein Unternehmen besitzen. Und diese Solidarität, die sehe ich in vielen Betrieben abhanden kommen. Ich sehe, dass ältere Menschen, und da würde ich jetzt mit Ende 40 schon dazugehören, dass ältere Menschen oft aus den Unternehmen rausgedrängt werden. Ich sehe, dass Jüngere oft als Praktikanten geheuert und mit ganz geringen Gehältern über manchmal ein halbes Jahr, manchmal ein ganzes Jahr gehalten werden. Und das ist, da es unserer Wirtschaft blendend geht, das ist vollständig unnötig. Hier könnte man für mehr Fairness sorgen und eben auch mehr Menschenfreundlichkeit in der Arbeitswelt.
Aber sind dann das Problem die Geschäftsführer, die Vorstände, die Führungsebene? Warum ist das so? Warum passiert da nichts?
Ich glaube, das ist das Denken, das in unserem System drin ist. Wir denken also, wir müssen möglichst viel Gewinn machen. Die Wirtschaft denkt, ich muss das für die Aktionäre machen. Es muss immer bessere Zahlen geben. Und wenn die Zahlen schon gut sind, dann müssen sie halt weiter steigen. Also wir leben in einem großen Wachstumswahn. Und dieser Wachstumswahn, der pflanzt sich in den Unternehmen von oben nach unten durch. Es können zum Beispiel die Abteilungsleiter, die Bereichsleiter, die können ja oft gar nichts dafür, wenn ihnen einfach Planstellen gestrichen werden, dann stehen sie mit einem geringeren Personal da als zuvor und haben Schwierigkeiten. Oder nimmt das Prinzip Profit Center. Es ist heute so, dass in vielen großen Unternehmen ein Bereichsleiter, ein Abteilungsleiter beteiligt ist daran durch seine Prämie, wenn es ihm gelingt, die Personalstärke zu reduzieren. Also er entlässt zwei Leute, wird zwei Leute los, die hätten zusammen 200.000 Euro verdient, davon kriegt er dann seinen Anteil. Und wenn ich solche Anreize in einem System setze, dann ist es halt völlig menschenunfreundlich und das sorgt dann für das Klima, das in vielen Unternehmen, längst nicht in allen, Gott sei Dank, das aber in vielen Unternehmen vorherrscht.
Könnten die Führungskräfte rebellieren oder glaubst du, da brodelt etwas, dass sich das verändern könnte oder ist das System so eingefahren, bist du da relativ pessimistisch?
Also ich glaube, es könnten sowohl die Führungskräfte und vor allen Dingen auch die ganz einfachen Mitarbeiter ganz viel tun. Ich hatte vor ein paar Monaten einen Fall, da hat mich ein Mitarbeiter auch in einem großen Unternehmen angesprochen und er sagte, ich arbeite in einem Großraumbüro und eigentlich habe ich um 17 Uhr Feierabend, aber wir haben die groteske Situation, dass um 17 Uhr keiner aufstehen und als erster gehen möchte. Ja. Also sitzen die da um 17 Uhr und gucken so zu den Nachbarschreibtischen und dann sitzen sie noch da um 17.30 Uhr und irgendwann dann um 18.15 Uhr oder 18.30 Uhr geht der Erste und dann gehen die anderen auch. Und da habe ich zu ihm gesagt, wie wär's denn, wenn Sie mal Ihre Kollegen unter vier Augen ansprechen würden und Sie fragen, ob nicht welche drunter sind, die eigentlich auch gerne früher gehen würden. Und wenn das so ist, dann stehen Sie doch alle zusammen auf und gehen Sie, damit der Einzelnen keinen Repressalien ausgesetzt werden kann. Und das haben sie dann tatsächlich gemacht. Es waren etwa 70% der Leute, die gehen wollten. Und es entstand die wunderbare Situation, dass dann die 30%, die sitzen geblieben sind, die waren unter Rechtfertigungsdruck. Und die, die gegangen sind, waren auf der sicheren Seite. Und das ist mir so wichtig. Was bleibt denn von einem Weltkonzern übrig, wenn du die Mitarbeiter abziehst? Da bleiben ein paar leere Hallen, da bleiben ein paar Computer, da bleiben ein paar Autos übrig, aber der Konzern besteht doch aus diesen Menschen, die ihr Wissen einbringen. Was bleibt von einem riesigen Discounter, deren Inhaber immer in der Milliardärsliste ganz oben stehen? Was bleibt von so einem Discounter übrig, wenn du die Leute in den Filialen, die da an der Kasse sitzen, die die Waren einsortieren, die die Kunden beraten, wenn du diese Leute abziehst, ist es nichts mehr wert. Und diese Macht der Arbeitnehmer, die spielen die heute viel zu selten aus, weil sie eben auch durch Schule, durch Gesellschaft zu einer großen Anpassung erzogen werden. Und ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, sei einzig, nicht artig. Das handelt genau davon, dass man halt öfter auch mal den eigenen Weg gehen sollte. Und ich habe das auch immer gemacht. Ich habe schon als Schüler einen Prozess vom Bundesverfassungsgericht gewonnen und habe manches Mal Dinge getan, über die andere den Kopf geschüttelt haben und war gerade damit erfolgreich.
Okay, ganz kurz, was hast du beim Bundesverfassungsgericht durchgesetzt?
Ich hatte einen kritischen Leserbrief geschrieben als Schüler. Das ging um eine nächtliche Abschiebung und damals war gerade Krieg in Jugoslawien. Und ein Vater mit Kleinkindern und Frau, der ist aus Titisee-Neustadt im Schwarzwald, bei Nacht um Nebel um 3 Uhr abgeholt, in den Polizeiwagen gestoßen worden und dann zurück ins Krisengebiet. Und dort drohte ihm die Todesstrafe, weil er desertiert war. Und dann habe ich geschrieben in einem Leserbrief als junger, engagierter und etwas belesener Mensch. Ich habe dann geschrieben, die Methode der nächtlichen Abholung ist eine Gestapo-Methode und einer Demokratie unwürdig. Ich habe das für vollständig harmlos und treffend gehalten, aber ich wurde von zwei Gerichten, Amtsgericht Titisee-Neustadt, Landgericht Freiburg, verurteilt und stand dann vor der Frage, gehe ich vors Verfassungsgericht? Ich hatte damals kein Geld, meine Eltern waren nicht bereit, mich in dieser Frage zu unterstützen, sie standen politisch nicht auf meiner Seite und ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe einfach gespürt, dass ich in diesem Fall, wo es um Leben und Tod geht, mein Grundrecht auf Meinungsfreiheit in Anspruch nehmen muss. Und dann hat Roman Herzog, der spätere Bundespräsident, der damals das Bundesverfassungsgericht geleitet hat, der erste Senat unter Roman Herzog, hat dann auch sofort gesagt, der Mann, der Junge hat absolut recht. Und der Fall stand dann ein paar Jahre später in den Schulbüchern von Baden-Württemberg, und mein kleinerer Bruder, der hat mir das dann gezeigt. Und da habe ich dann drüber geschmunzelt, dass es als vorbildliches Engagement eines Schülers dargestellt wurde, obwohl ich in der Schule nie erlebt habe, dass man wirklich zu kritischem Denken erzogen worden wäre.
Das ist ja eine Hammergeschichte. Wie alt warst du damals?
Ich war auf dem zweiten Bildungsweg und 18, glaube ich, als ich den Brief geschrieben habe. Ich habe das kaufmännische Berufskolleg besucht, ja, und in der Zeit habe ich das gemacht.
Was hätte es gekostet? Hättest du den Prozess verloren?
Ich habe mich nie erkundigt, aber ich glaube, ich hatte auf meinem Sparbuch einen dreistelligen D-Mark-Betrag. Der hätte nicht mal für die ersten Instanzen ausgereicht. Aber ich hatte auch, das ist ja auch schön, Hölderlin hat mal geschrieben, wo Not ist, ist auch das Rettende, oder ist das Rettende auch. Und ich hatte auch Leute um mich herum, eine tolle Anwältin, die mich da sehr engagiert vertreten hat. Es ist ein Seite-3-Artikel in der Süddeutschen erschienen, als ich den Prozess verloren hatte vom Landgericht. Da haben sich dann viele Menschen an mich gewandt und ich habe also auch sehr viel Solidarität erfahren.
Wow, richtig cool. Und ich glaube, es passt auch in diese heutige Zeit, ne? Gerade wenn wir auch über die moderne Arbeitswelt reden, was dort passiert, sei es digital, sei es neue Organisationsformen. Du hast eben schon gesagt, die Gesellschaft gibt uns bestimmte Regeln vor. Wir haben das zu tun. Wir müssen diesen informellen Regeln meistens ja folgen. Jetzt gibt es neue Berufe, neue Kompetenzen. Wir haben gleichzeitig immer mehr Burnouts und Co. Das heißt, viele sind überfordert. Müssten wir auch da mehr die Stimme heben? Weil mein Gefühl sagt, wenn wir über die neue Arbeitswelt reden, da passiert noch nicht so viel in puncto, wie gestalten wir die Zukunft? Da ist erstmal ganz viel Kontra. Aber auch das nicht unbedingt organisiert und wenn dann von den Betriebsräten und von den Gewerkschaften. Aber glaubst du, da müsste auch mehr passieren?
Ja, ich glaube, da müsste ganz viel mehr passieren. Denn im Grunde genommen gestalten wir die Zukunft nicht, sondern wir werden von ihr mehr oder minder überfahren. Sie kommt von allen Seiten, sie kommt als Automatisierung, als Digitalisierung auf der Schnellspur gefahren und wir kommen daher eigentlich gar nicht mit. Und wir haben heute noch ein Gesellschaftsbild, dass es auf der einen Seite die gefährliche Technik gibt, die Arbeitsplätze vernichtet, Menschen die Arbeit wegnimmt und auf der anderen Seite die armen Menschen, die dann nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir ein gesellschaftliches Konzept entwickeln, das mit weniger Arbeit auskommt. Ich meine, wenn eine Maschine eine Arbeit übernehmen kann, für die jemand am Fließband steht, dann ist das ja nicht per se schlecht. Nur müssen wir schauen, dass derjenige, der die Maschine betreibt, zum Beispiel an den Staat eine Maschinensteuer oder irgendetwas abführt, was wiederum den Staat in die Lage versetzt, dass er den Menschen zum Beispiel ein Grundeinkommen gibt, zum Beispiel eine Lebensgrundlage gibt, sodass jeder ein Stück weit mehr als heute seine Zeit, sein Leben gestalten kann. Und ich wünsche mir auch, dass Gewerkschaften, dass Betriebsräte, dass auch der Einzelne im Unternehmen immer wieder auch Vorschläge macht, wie können wir mit der neuen Situation umgehen, wie können wir es gestalten, wie können wir vielleicht auch etwas für uns richtig Positives daraus machen. Denn wir können aus jeder Technik entweder was Schlechtes oder was Positives ziehen. Also nimm das Auto zum Beispiel. Das Auto kann den Wald verpesten, es kann ein Kind überfahren. Es kann aber auch ein Krankenwagen sein, der ein Leben rettet. Und so sehe ich das auch mit der ganzen Digitalisierung, mit der ganzen Maschinisierung der Arbeitswelt. Ich glaube, dass da auch eine große Chance drin liegt. Nur wir müssen halt auch mal schauen, wie sieht sie aus und wie gehen wir als Gesellschaft mit dieser Chance um. Es darf nicht sein, dass nur die Inhaber von Unternehmen von der technischen Entwicklung profitieren, dass die wenigen Reichen in diesem Land noch reicher und noch reicher und noch reicher werden, während der Rest der Gesellschaft einfach nur ins Leere glotzt. Das darf nicht geschehen.
Ja, bin ich voll bei dir. Gerade die Tatsache auch, ich habe mit einem Betriebsrat mal diskutiert, wo ich zu ihm gesagt habe, ja, die ganze Entwicklung New Work, Zukunft der Arbeit, das ist doch eigentlich das, was ihr wollt. Und dennoch sperrt ihr euch dagegen. Und dann haben wir darüber diskutiert, ob ein Betriebsrat, ob die Gewerkschaft der Zukunft vielleicht auch anders sich gestalten muss, anders diskutieren darf, sich anders positionieren muss, um nicht in die auch das ja wieder eine Reaktionshandlung. Das Neue ist böse. Ja, das kann böse sein. Mhm. Aber was ist denn die Aktion? Also wo wollen wir hin? Und da fehlen mir oft Lösungsansätze überhaupt. Oder manchmal auch nur seien es die ersten Fragen. Und ich glaube, das ist sehr vielschichtig. Aber ja, ich glaube, dein Appell, der ist hier rübergekommen. Wir dürfen mehr streiten. Wir müssen die Stimme erheben. Weil ansonsten sind wir tatsächlich nur noch getrieben von dem Technologischen. Da sind wir eigentlich schon beim Thema Haltung, oder? Also wie wichtig ist Haltung absolut in dieser heutigen Zeit?
Ich glaube, Haltung ist das absolute A und O. Also wenn ich heute innerlich nicht weiß, was ich will, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, wenn ich nicht weiß, wohin ich will, dann bin ich ja in diesem Strom der Zeiten total verloren. Also unsere Großeltern oder meine Großeltern, die hatten ja noch eine ganz andere Welt. Also die haben einen Bauernhof im Schwarzwald betrieben und die sind halt zur Welt gekommen als Kinder eines Hofbesitzers. Und es war vollständig klar, sie übernehmen den Hof. Mein Opa hat den Hof übernommen. Meine Oma wurde für ihn ausgesucht. Die hat er dann geheiratet. Und die haben auch wirklich eine glückliche und schöne Ehe geführt. Das war im Grunde genommen sehr bequem, dass es wenig Möglichkeiten gab. Hm. Denn heutzutage haben wir ungeheuer viele Möglichkeiten, was ja auch eine große Chance ist, aber auch eine Riesenbelastung. Das geht los beim Konsum moderner Medien. Es strömt so viel auf mich ein. Wenn ich da keinen Filter habe, dann gehe ich wirklich unter allem. Und es geht weiter bei der Karriere. Ich kann heute ins Ausland gehen. Ich kann mit 50 nochmal ein Studium anhängen. Ich kann alles Mögliche machen. Und die wichtige Frage, die entscheidende Frage ist nicht, was kann ich, sondern die entscheidende Frage ist, was will ich eigentlich? Und da erinnere ich mich oft an den Tempel der alten Griechen in Delphi, wo ja stand draußen, erkenne dich selbst. Und auf der Innenseite stand dann erkennst du Gott. Und das vergessen wir heute viel zu oft, dass die Selbstkenntnis etwas ungeheuer Wichtiges ist, dass ich mich selber gut kennen muss, dass ich wissen muss, wer ich bin und wohin ich will. Und nur dann komme ich da an. Und nur dann bin ich nicht das Bötchen, das auf dem Strom der Zeiten treibt, sondern dann habe ich den Steuerknüppel in der Hand und dann kann ich aus meinem Leben aktiv etwas gestalten. Und das fand ich vorhin stark, was du gesagt hast, nämlich, dass man mit einem Nein im Mund, bezogen auf die Gewerkschaften, dass man mit einem Nein im Mund immer schwächer ist als mit einem Ja. Also wenn ich Nein zum einen sage, wenn ich sage, ich will nicht, dass ich jeden Tag 55 Stunden arbeite oder jede Woche 55 Stunden arbeite, dann muss ich zugleich ein Ja sagen, beispielsweise zur 30-Stunden-Woche und ein Ja eben auch zu einem Leben, das abseits der Arbeit einen Sinn hat. Und dafür brauche ich innere Kenntnis und Orientierung.
Ja, super. Also alles am Ende nochmal zusammengefügt. Martin, perfekt. Ich habe noch ein paar kurze Fragen an dich, um dich gerne auch als Person vielleicht noch ein Stück weit näher kennenzulernen. Du hast kein Mobiltelefon, also kein Handy und kein Smartphone, um das wirklich ganz genau zu definieren. Warum nicht?
Aus dem einfachen Grunde, wenn ich schreibe, dann schreibe ich. Wenn ich spreche wie jetzt mit dir, dann spreche ich mit dir. Und wenn ich in den Himmel schaue und die Wolken anschaue, dann schaue ich in den Himmel und schaue die Wolken an. Zur gleichen Zeit etwas anderes zu tun, zur gleichen Zeit auf den Bildschirm eines Smartphones zu schielen, das würde mir total zuwider sein. Und ich bin ein Mensch, der Informationen tatsächlich auch zu Herzen nimmt. Also wenn ich die Information kriege, ein Klient von mir, der ist im Vorstellungsgespräch gescheitert, dann berührt und bewegt mich das. Und das würde mich ablenken aus der Situation, in der ich gerade bin. Und darum versuche ich mir, die Informationen zu bestimmten Zeiten zukommen zu lassen. Ich gucke auch nicht dauernd in meine Mails an meinem Laptop. Das mache ich dann je nachdem 1, 2, 3 Mal pro Tag. Und das reicht vollkommen aus. Diesen Filter, den habe ich mir also selber eingebaut.
Okay, also mehr Fokus, mehr Ruhe, mehr Konzentration auf das Wesentliche, was du dir vorgenommen hast. Okay, das macht Sinn, ja. Bist du eher ein Philanthrop oder ein Misanthrop?
Naja, wenn man mit Menschen arbeitet, wenn man für Menschen schreibt, wenn man Menschen berät, wenn man Seminare hält, dann muss man Menschen ja auch mögen. Das spüren die Menschen, ob man sie mag oder nicht. Sonst sitzt man irgendwo im Elfenbeinturm und ist vollkommen unnahbar. Aber ich bin auch nicht derjenige, der jetzt mit größtem Optimismus in die Welt hinausschaut. Also wenn ich die Menschheit an sich anschaue auf diesem Planeten, dann bin ich eher pessimistisch. Und dann glaube ich auch, dass wir nicht so viele Jahre mehr vor uns haben, weil das Weltwissen, beispielsweise wie man eine Atombombe bastelt, das wird sich nicht für ewig unterm Deckel halten lassen. Das wird auch bei Schurkenstaaten ankommen. Also da, dass es da mal einen großen Knall geben kann, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Aber ich glaube ungeheuer an den einzelnen Menschen. Ich habe das schon so oft in Beratungen erlebt, dass jemand vor mir saß und meinte, ach Gott, ich bin ja eigentlich gar nichts Besonderes. Und wenn ich dann nachgefragt habe, wenn ich geschaut habe, dann habe ich in ihm was ganz Besonderes entdeckt. Also sprich einen Menschen als Prinzessin an oder sprich ihn als Prinzen an und du wirst die Prinzessin und den Prinzen entdecken. Und das liebe ich sehr an meinem Beratungsjob, dass ich Menschen eben auch dazu verhelfen kann, ihre besten Seiten zu erkennen und dann auch im Leben zu nutzen. Insofern bin ich dann doch eher ein Menschenfreund.
Okay. Was ist deine größte Fähigkeit, wenn du eine einzige nennen müsstest?
Meine größte Fähigkeit ist es, dass ich mich sehr gut in andere versetzen kann. Und das muss ich sowohl, wenn ich Bücher schreibe, wissen, wo ich den Leser abhole, wissen, was der Leser versteht, wissen, welche Erläuterung er braucht. Und das muss ich, wenn ich Reden halte, wenn ich Seminare halte, mich in die Zuhörer, in das Publikum hineinversetzen. Und das muss ich letztlich auch jetzt, während wir sprechen, mich mir überlegen, was wollen die Leute hören, was ist interessant für sie und was lasse ich eher weg. Also diese Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, empathisch zu sein, das ist sozusagen die Schlüsselfähigkeit.
Okay, nehmen wir mal an, es gibt bald das Grundeinkommen für alle. Alle haben sich entschieden, wir wollen nicht mehr arbeiten, die Maschinen übernehmen alles. Du brauchst nicht mehr über Karriere sprechen und schreiben. Das interessiert einfach niemanden mehr. Worüber redest und schreibst du dann?
Ich schreibe und rede über Menschen. Und ich habe ja gerade einen Roman geschrieben, der heißt Die Ratte, ist diese Tage erschienen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich dann mehr Romane schreibe. Und außerdem, ich bin ganz begeisterter Hobbyangler, schon seit vielen Jahrzehnten, schon seit meiner Kindheit. Und ich habe auch ein paar Angelbücher geschrieben. Und das würde ich dann auch verstärkt tun, weil wenn die Menschen nicht mehr zur Arbeit gehen, sie müssen ja, ja, irgendwas machen, sie brauchen schöne Hobbys. Da würde ich dieses Hobby in der Natur auch sehr empfehlen.
Martin Werle, die Zukunft deiner Arbeit ist gesichert.
Das ist sehr gut, da freue ich mich dran.
Vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit und für die tollen Impulse.
Sehr gerne, hat großen Spaß gemacht.
Das war das Gespräch mit Martin Werle. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen. Mehr zu ihm, seinen Büchern und seinem YouTube-Kanal, den ich nur empfehlen kann, findest du in den Shownotes. Und ja, ich kann eigentlich nur sagen, vielen, vielen Dank für 3x5 Sterne bei iTunes. In den letzten 1-2 Wochen sind so viele reingekommen. Ich freue mich jedes Mal wieder. Und ja, ich wünsche dir eine schöne Woche. Bleib gesund, genießt das schöne Wetter, das kalte Wetter, das weiß man nicht so genau, je nachdem, wo man gerade ist. Auf jeden Fall hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.